Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet. Bei meiner Vorbereitung habe ich mich gefragt, wie um alles in der Welt fange ich bei diesem Thema an? Und dann ist mir dieser Vers hier aufgefallen. Und eine Frage ist mir durch den Kopf gegangen. Habe ich jemals Gott gefragt oder Jesus gefragt, das, was der Jünger gefragt hat? Herr, lehre du mich mal beten. Also, gehört habe ich schon viel vom Beten. Gelesen habe ich viel vom Beten. Gelernt habe ich hoffentlich auch einiges schon. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Jesus selber zu fragen: Hey, lehre du mich mal beten. Vielleicht geht es dir auch so, dass dir diese Frage noch nie durch den Kopf gegangen ist. Dann lade ich dich jetzt ein, mit mir auf die Reise zu gehen, die Antwort von Jesus zu entdecken. Dieser erste Vers, den ich euch vorgelesen habe, der steht in Lukas-Evangelium. Und die Antwort, die Jesus dann gibt in den nächsten Versen, das ist Lukas 11, 1 bis 13. Den Text, den lasse ich euch zum Entdecken. Den könnt ihr zu Hause entdecken. Wir gucken uns heute den Paralleltext dazu an. Und zwar den aus Matthäus 6, 5 bis 15. Während der Lukas-Text Jesus' persönliche Antwort an die Jünger auf diese Frage wiedergibt, hat Matthäus den überliefert in der Form, die Jesus in der Bergpredigt benutzt. Das ist eine größere Lehreinheit von Jesus und da geht es ans ganze Volk. So unterscheiden sich auch die beiden Texte. Lukas sehr persönlich, kurz gehalten, gut zu merken, und Matthäus etwas ausführlicher, damit auch die Gelehrten zufrieden sind. Und den lese ich euch jetzt erstmal vor. Und ich möchte euch bitten, genau zuzuhören und euren inneren Drang, ach, kenne ich schon, einfach mal zu unterdrücken. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redenwillens erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Elf Verse, in denen mehr drin steckt, als man in eine Predigt packen kann. Von daher meine Bitte an euch, auch hier, guckt euch den selber mal an und lasst den Heiligen Geist euch und eure Gebetsformen. Ich habe mal versucht, die elf Verse ein bisschen aufzuteilen. Und habe gedacht, ich mache das mal in vier Teile. Das passt ganz gut in die Verse. Der erste Teil ist 5 bis 8. Dann 9 und 10, 11 und 13 bilden wieder einen Teil und dann der Schluss mit 14 und 15. In den ersten vier Versen, dann geht es Jesus um menschliche Motive und Gottes Maßstäbe. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Schon in diesen ersten Versen ist eigentlich der ganze Grundton von dem, was Jesus sagen will, angesprochen. Nämlich, um wen geht es beim Beten? Und was ist deine Motivation? Jesus setzt hier zwei Einstellungen gegenüber. Zum einen die Ich-Bezogenheit und Gier nach Anerkennung versus Suche und Sehnsucht nach Begegnung mit dem Gott, der im Verborgenen ist. Gott hält nichts vom frommen Getue, das uns Menschen so oft beeindruckt. Er sucht den Menschen, der sich auf ihn ausrichtet, ganz ohne Bewunderung und Anerkennung von anderen. Was nehme ich da jetzt mit? Beim Beten geht es um Gott, den ich Vater nennen darf. Ihm begegne ich in der Ruhe und in der Abgeschiedenheit. Nachdem die Welt ausgeschlossen ist, kann ich mich auf die Hauptsache konzentrieren, auf Gott selbst. Jesus dient uns hier als Vorbild. Die Evangelien berichten immer wieder, wie Jesus die Stille und Einsamkeit sucht, um mit seinem Vater zu reden. Und es gibt ihm jede Menge Kraft. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gebet Jesu im Garten Genezareth, Gethsemane. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und sprach. Etwas später im Text heißt es dann, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Neben der Ich-Bezogenheit und der Gier nach Anerkennung nennt Jesus noch ein zweites Motiv, was unser Beten beeinträchtigen kann. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also menschliche Redekunst und Redeausdauer als Leistungsaustausch für göttliche Hilfe, ja, das zieht bei Gott auch nicht. Gott lässt sich nicht durch menschliche Anstrengungen beeindrucken, so als wenn wir dann sagen könnten, wow, wir haben selbst Gott mit unserem Reden rumgebracht. Unser Vater stellt vielmehr klar, dass er um die Bedürftigkeit seiner Geschöpfe weiß und darüber von uns nicht aufgeklärt werden muss. Das ist ein Punkt, der mir Hoffnung macht. Gott weiß von meiner und deiner Bedürftigkeit. Und das ist und wird für Gott nie eine Überraschung sein oder ihn dazu bringen, diese Bedürftigkeit auszunutzen. Also nachdem klar ist, was beim Beten nicht geht und dass weder frommes Getue noch heidnisches Geplapper den Nachfolgern Jesus als Vorbild dienen soll, gibt Jesus in den nächsten fünf Versen uns eine Blaupause für das Gebet mit. An der können wir uns dann entlanghangeln, wenn wir uns fragen, wie Gott Gebet wohlgefällig ist. Dabei lassen sich die Verse 9 bis 13 nochmal in zwei Abschnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt, Vers 9 und 10, geht es um Anbetung und Gottes Größe und Herrlichkeit. Und der zweite Abschnitt gibt dann Raum für die menschlichen Bedürfnisse. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jesus beginnt mit einer klaren Aussage, in welcher Beziehung der Beter zu Gott steht, unser Vater. Es ist eine vertrauensvolle Anrede. Vater kann nur ein Kind als Anrede benutzen. Der Beter steht in einer familiären Beziehung zu Gott. Die Zuhörer von damals werden sich vielleicht an Jesaja 64 erinnert gefühlt haben, wo es heißt, aber nun, mein Herr, du bist unser Gott und Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Wenn man nun davon ausgeht, dass Jesus auf Aramäisch hier gesprochen hat, da steht für das Wort Vater Abba. Und das führt uns dann zu Römer 8, Vers 15 und zu Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der ruft, Abba, lieber Vater. Also beim Beten geht es um das Gespräch mit unserem Papa. Hier klingt der liebevolle und fürsorgliche Seite Gottes mit an. Allerdings steht in den nächsten Worten auch, der du bist in den Himmeln. Dieser Zusatz macht klar, bei unserem Papa geht es nicht um irgendjemanden. Hier schreibt Gerhard Meyer in seinem Kommentar, wir erinnern uns, dass die Himmel nach Jesaja 66 und Matthäus 5, 34 Gottes Thron sind. Wir erinnern uns ferner, dass Salomo in seinem Tempelweihegebet sagte, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Ja, nach den ersten Bibelversen sind die Himmel Geschöpfe Gottes, der als Schöpfer weit darüber steht. Es ist also falsch zu behaupten, dass Ate und oder das Ente hätten ein primitives Weltbild. Gott wohnt in einem Ort des Lichtes und der Herrlichkeit, dem weder menschliche Augen noch menschliches Denken nahe kommen können. Wie Paulus im 1. Timotheus 6 schreibt, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Eben jene Überlegenheit und Herrlichkeit drückt die Bibel und die jüdische Sprache aus, wenn sie von Gott in den Himmeln spricht. Also nun ist klar, wir sprechen zum einen mit unserem Papa, aber zum anderen auch mit dem Herrn der Herren und mit jemandem, der unbegreiflich ist für uns. Und daraus folgt eigentlich nur eins, Anbetung. Und diese Anbetung wird hier festgehalten in den Aussagen, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, mit wem wir reden, mit unserem himmlischen Vater, der alle Macht hat, wird es geheiligt, werde dein Name, zur logischen und zwingenden Konsequenz. Es geht darum, dass Gott als Gott von allen Geschöpfen erkannt wird und anerkannt. Im Alten Testament war es die Aufgabe des Volkes Israels, durch seine vorgelebte Beziehung mit Gott, den Rest der Menschen, diese Wahrheit aufzuzeigen. Das ist, wie wir wissen, reichlich schiefgegangen. Und deswegen sagt Gott dann in Hesekiel 36, darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. In Jesus zeigt dann Gott uns, wie das geht, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht. Und hier erweitert sich dann auch der Kreis auf die Nachfolger Jesu. Das können wir dann in Epheser lesen. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir, vor, die vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach seinem Rat tut, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Wir Jesu-Nachfolger haben Anteil an dem, dass Gottes Name, und das steht nichts anderes als für seine Person, geheiligt wird und verherrlicht. Zudem drückt dieser Satz den Wunsch aus, dass Gott Lob und Anbetung bekommt. Sie steht im scharfen Kontrast zu den Heuchlern aus Vers 5, bei denen es nur um ihre eigene Ehre und Anerkennung ging. Das zweite, dass dein Reich komme, drückt den Wunsch des Beters aus, dass Gott sichtbar für alle die Regierung dieser Welt übernimmt. In dem Wunsch steckt auch die Sehnsucht nach Wiederherstellung und ein Neuanfang nach dem Sündenfall. Der Beter anerkennt, dass das Reich Gottes das Beste ist, was es gibt. Und gleichzeitig sagt er auch, dass der Versuch des Menschen, sein eigenes Reich aufzubauen, gründlich schiefgegangen ist. Für mich stellt sich hier die Frage, ist es tatsächlich für mich ein Wunsch, dass Gottes Reich sichtbar wird, möglichst auch schnell sichtbar wird? Oder sage ich mir, naja, wäre schon schön, wenn ich erst noch meine Träume verwirklichen können und dann kann Gott auch sein Reich sichtbar machen. Der dritte Wunsch ist für mich persönlich der schwierigste. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im ersten Moment geht einem das ja so richtig leicht von den Lippen. Und an sich gibt es ja auch nichts Besseres, als dass Gottes Wille geschieht und dass ihm Folge geleistet wird. Aber Hand aufs Herz. Geht einem dieses Dein Wille geschehe noch so leicht von den Lippen, wenn Gottes Wille unsere Pläne durchkreuzt? Wenn Gottes Wille für uns unverständlich bleibt, unsere Sicherheit, Bequemlichkeit oder sogar meine Träume durchkreuzt? Ich glaube, Beispiele kennt jeder von euch genug. Ein sehr berühmtes ist die Geschichte von Hiob. Beim Vorbereiten an der Stelle ist mir dann ein Bibelvers eingefallen. Demütigt euch unter den Heiligen, unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Steht im ersten Petrusbrief. Ich denke, es ist nur ehrlich, wenn wir eingestehen, dass das Erlernen, sich unter Gottes Willen zu beugen und ihm alle Zeit zu vertrauen, eine der schwersten Lektionen ist, die wir lernen können. Was mir allerdings Mut macht bei dieser Geschichte ist, dass es um den Willen meines himmlischen Vaters geht, der, wie 1. Petrus sagt, besorgt ist um mich. Wenn wir jetzt kurz einen Moment innehalten und zurücktreten und diese Verse uns angucken, dann fällt uns eigentlich auf, dass es im Grunde immer um Motivation und Beziehung geht. Was lerne ich nun aus diesen Versen? Gott geht es beim Beten um eine intakte Beziehung zwischen Vater und Kind. Dies beinhaltet, dass wir als Kinder auf der Seite Gottes stehen und wir uns eins machen mit ihm. Ein Kind ist stolz auf seinen Vater und möchte ihn nacheifern. Es ist begeistert von den Dingen, die sein Vater tut. Dies prägt dann auch das Gespräch mit ihm und über ihn. Im weiteren Text richtet sich nun der Blick auf die menschlichen Bedürfnisse. Nach der Hinwendung und Ausrichtung auf den himmlischen Vater haben nun die Bedürfnisse und Herausforderungen Platz, die uns täglich betreffen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von den Bösen. Ich finde diese Reihenfolge irgendwie spannend. Weiß nicht, wie ihr die ordnen würdet, aber ich gebe euch kurz einen Moment Zeit zu überlegen, wie würdet ihr diese drei Bitten aufteilen? Als erstes kommt diese Versorgung mit allem, was wir für das Leben am heutigen Tag brauchen. Dann die Bitte nach Reinigung und zum Schluss die Bewahrung vor den Angriffen des Bösen. Es wäre jetzt interessant, mit euch ins Gespräch zu kommen, wie eure Reihenfolge aussieht. Vielleicht tauscht ihr euch ja auf dem Heimweg da irgendwann mal aus. Spannend ist auch, mal zu schauen, wie ich im Gebet meine Schwerpunkte setze. Beim aufmerksamen Lesen dieser drei Verse fällt auf, dass der Beter sich nur auf die Versorgung für den heutigen Tag kümmert. Ganz nach dem Motto, was Jesus später am Ende dieses Kapitels aufstellt. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Die nächste Bitte besitzt eine Voraussetzung. Der Beter ist in Vorleistung getreten. Er hat seine Beziehungen zu seinen Nächsten bereinigt, und zwar soweit es an ihm liegt. Auf diesen Punkt kommen wir nachher nochmal zu reden. Und die letzte Bitte, die hat es nochmal so richtig in sich. Aber das möchte ich euch überlassen, dieses zu entdecken. Nur so viel. Es ist spannend, diesen Vers im Lichte von Psalm 23 und von Jakobus 1, die Verse 2 bis 18 anzuschauen. Was lerne ich aus diesem Abschnitt? Erstens, ich darf mit meinen Anliegen zu Gott kommen. Zweitens, auch meine Bitten spiegeln meine Beziehung zu Gott wider. Insbesondere mein Vertrauen und mein Bild von Gott. Hier gilt es auch immer, die tröstlichen Vermerk Jesu aus Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet, und den Hinweis Petrus in seinem ersten Brief, denn er ist besorgt für euch, zu durchdenken. Dem aufmerksamen Betrachter dieser Verse ist vielleicht schon aufgefallen, dass das in der Christenheit verbreitete Vater Unser nicht deckungsgleich ist mit unserem Bibeltext. Es fehlt die Lobpreisung am Ende. Dieser Lobpreis am Ende vom Vater Unser gibt zwar biblische Wahrheiten wieder, lässt sich aber mit den ältesten Handschriften nicht belegen. Die biblische Forschung geht am heutigen Stand davon aus, dass dieser Lobpreis erst später eingefügt worden ist. Diese Tatsache tragen die deutschen Übersetzungen durch einen Vermerk am Ende des Vers 13 Rechnung. Für Jesus endet seine Unterweisung über das Gebet mit einer sehr wichtigen Klarstellung. Für Gott sind bereinigte Beziehungen zwischen seinen Kindern genauso wichtig wie die bereinigte Beziehung zu ihm. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wichtig jetzt ist es, sich in Erinnerung zu rufen, an wen sich Jesus hier richtet. Es geht um Menschen, die Gott ihren himmlischen Vater nennen. Also es geht nicht um die Vergebung, die uns zu Kinder Gottes macht, sondern es geht um die Vergebung, die eine belastete Vater-Kind-Beziehung wieder heil macht. Darum macht Gott hier seine Vergebung von etwas abhängig. Eine Antwort, warum Gott das so verknüpft, finden wir in Kolosser 3,13. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Unser himmlischer Vater hat uns seine Vergebung bedingungslos geschenkt. So sind wir seine Kinder geworden. Nun können wir auch so handeln wie Gottes Kinder. Im Handeln erkennt man die Herkunft. Wenn wir vergeben, wird Gott durch uns sichtbar. Unser Handeln weist auf ihn hin. Somit ist es ein Unding, wenn wir zwar nicht handeln wie Gott, aber dafür belohnt werden wollen. Hier stellt sich mir die Frage, bin ich mir der Größe dieses Geschenks der Vergebung und der Kindschaft noch bewusst und prägt das noch mein Handeln? Unser himmlischer Vater vergibt sehr gerne und er möchte, dass seine Kinder sich daran üben, ihm immer ähnlicher zu werden. Was lerne ich nun daraus? Vergebung ist Gott sehr wichtig. Es schafft befreite und vertrauensvolle Beziehungen. Gott fordert mich auf, meine Beziehungen, so viel es an mir liegt, zu bereinigen, damit ich ihn dann ehrlich bitten kann, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Die Frage des Jüngers, Herr, lehre uns beten, führt uns direkt zu der Frage, wie sieht meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater aus? Denn das Gebet, was Jesus Christus uns lehrt, spiegelt genau seine Beziehung zu seinem Vater wider. Das ist auch nicht verwunderlich. Gott geht es genau um das, eine ehrliche, vertrauensvolle, ungestörte Beziehung zwischen ihm und seinen Kindern. Diese Beziehung beinhaltet Anbetung, Lob, Unterordnung, Versorgung, Vergebung, Schutz und einen regen Austausch mit ihm. Das möchte ich gerne jetzt mit euch tun, mit Gott reden. Großer himmlischer Vater, danke, dass wir Papa sagen dürfen. Danke, dass du dich zu uns neigst, dass du uns versorgst mit dem, was wir brauchen und dass du uns beschenkst. Danke, dass du auch möchtest, dass wir dir immer ähnlicher werden und dass du uns dazu ausrüstest. Und danke, dass wir diesen Tag heute zusammen haben dürfen. Amen.